Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
So, schön. Fabs.
Hi, Oskar.
Uns zu Gast, mein lieber Freund Wilhelm Rinke, seines Zeichens ausgebildeter Biologe, Ökologe, Designthinker, Stratege, Zukunftsentwickler und Overall Strategy Mastermind. Ich habe sehr viel von und mit ihm lernen dürfen in meiner Firma. Und wir haben über unseren wöchentlichen Strategy Coffee Talk ganz viele schöne Dinge bei uns in der Firma entwickelt. Jetzt unser Newsletter gestartet, da sprechen wir später nochmal in Ruhe drüber, beziehungsweise unseren WhatsApp-Kanal.
Weil er gut zur Folge passt.
Und genau, wir wollen heute mit ihm und durch ihn lernen über das Thema Zukünfte. Viel gewünscht von meinen Studentinnen, Kommilitonen, Freunden, Familie. In diesen unsicheren Zeiten haben wir das Gefühl, es ist wichtig, über die Zukunft zu sprechen, nicht nur im Moment zu leben, sondern zu schauen, wie können wir die Zukunft eventuell auch so ein bisschen die Schwere nehmen. Und ja, ich habe unter anderem Themen wie Future Thinking von Wilhelm gelernt und bin deswegen dankbar und stolz, ihn jetzt hier bei uns als dritten Gast im Podcast zu haben. Und ja.
Vielen lieben Dank. Ich habe die ganze Zeit im Moment gesucht, wenn ich Hallo sage.
Also sogar wir sammeln mal viel
zu viel. Und vielen Dank für die Einladung, aber ich bei den netten Worten konnte ich nicht unterbrechen.
Vielen Dank, lieber Oskar. Wir sind ja noch am Üben, was Gäste angeht. Und da wir vorher immer uns alleine die Ohren abgesappelt haben, brauchen wir immer noch ein bisschen, bis wir den Gast vorstellen.
Es könnte so eine halbe Stunde weiter.
Wahrscheinlich ab Gast 20 sind wir dann souveräner und noch besser.
Da, ja. Dann gibt es nicht nur warme Dusche, ja. Aber das ist bei Wilhelm auf jeden Fall angebracht. Wir haben uns gedacht, das Thema Zukünfte ist natürlich ein riesiges Thema, aber es gibt einfach auch sehr, sehr viele Tools und Wege, sich diesem Thema anzunähern. Also vielleicht, da wir Zoomer meets Boomer sind und Paps, du ja auch deinen Weg im weitesten Sinne in einem ähnlichen Feld, wie wir so arbeiten, gefunden hast. Für uns ist es ja Bread and Butter. Wir lesen den halben Tag über Trends, über Signale und all die Themen, die Zukunft im besten Fall so beeinflussen werden, dass wir da in irgendeiner Form Business draus machen können, weil das ist unser Job. Aber wie war das bei dir damals, als du so in die Beratung gestartet bist und auch im Studium? Waren Zukünfte und auch Zukunftsforschung ein wichtiges Thema oder?
Also das ist eine super Einstiegsfrage. Es gab damals schon den Matthias Hawks, dessen Sohn Tristan sich ja auch als Trendforscher in der zweiten Generation bezeichnet, und da Bob Swede gab es auch schon, und natürlich gab es auch andere Menschen, die sich über die Zukunft Gedanken gemacht haben. In meinem ganz speziellen Feld war vor allen Dingen die Angst vor einer Umwelt, einem ökologischen GAU sehr groß, bei mir persönlich. Ich habe 1990 abgeschlossen mit dem Diplomkauf und habe wirklich so ein halbes Jahr vor Abschluss so eine Krise gekriegt, habe ja Marketing als Schwerpunkt gehabt, meine Praktika, Werbeagentur, Unternehmensberatung gemacht und dachte so, wenn ich jetzt weiterhelfe, noch Milliarden von Joghurtbechern zu verkaufen, what's the sense? Also wirklich so eine Krise, und bin dann irgendwie durch Lesen, damals gab es so einen Trend, Downsizing hieß das, also ersten ernstzunehmenden Berater, die gesagt haben, vielleicht muss Wachstum qualitativ werden und quantitativ müssen wir schrumpfen. Und bin dann in dieses Thema, was kann eigentlich die Betriebswirtschaft beitragen zum Thema Lösung der Umweltkrise. So, Club of Rome, ich habe mich sehr stark mit den Dingen beschäftigt. Das war dann ja auch das Thema meiner meiner Promotion und habe damals geholfen, in Augsburg an der Uni das Thema Umweltökonomie als Wahlpflichtfach zu etablieren. Klammer auf, gibt es nicht mehr, fand ich erschütternd. Aber ich werde das jetzt bald klären. Ich bin jetzt bald dort in meiner Alma Mater, darf da einen Vortrag halten, da werde ich auf jeden Fall rauskriegen. Wahrscheinlich heißt es, du bist jetzt überall integriert, braucht man nicht mehr als Fach. So, to make a long story short, dann in der Unternehmensberatung, also überhaupt schon bei der Jobsuche war es so, ja, ist interessant, Michael, aber ich muss jetzt entscheiden, entweder Marketing oder Umwelt. Also sowohl die NGOs hatten damals überhaupt kein Interesse an dem Thema Marketing und die Markenartikel hatten noch kein Interesse am Thema Öko. Und deswegen bin ich einen relativ konservativen Weg in die klassische Unternehmensberatung gegangen. Und da war das Thema Zukunft nicht weiter als im, sagen wir mal, Bereich 3 bis 5 Jahresstrategien. Also es war für mich ein Thema, was dann erstmal hinten anstand, was ich sehr schade fand. Aber
und auch eher an Zahlen messbar war wahrscheinlich.
Ja, es war wirklich damals eine Zeit in den 90ern, wo es ja wirklich schneller, höher, weiter. Alle haben sich dem Wachstum hingegeben. Es war noch die Zeit vor den digitalen Geschäftsmodellen. Das Internet war so in den Startlöchern. Ich weiß noch, ich habe 1993 im ersten Job noch 2 Adressen gekriegt, eine interne E-Mail-Adresse, das war bei Apple früher so, also wir waren alle auf Mac schon, und eine externe. Und ich weiß noch, und deswegen, das war so der Blick in die Zukunft, wie unfassbar glücklich wir waren, wie produktiv man auf einmal ist mit E-Mails. Man hat so 3 E-Mails am Tag gekriegt, intern und vielleicht 2 extern, und man wusste eben, ey, wenn ich was schreibe, das ist sofort bei dem, den ich anschreibe, und das war einfach genial. Und es war eine große Zukunftsfreude, ne? Alle haben das Gefühl gehabt, hey, das wird geil mit dem Computer, mit dem Internet, wir wissen noch nicht genau, was da kommt, aber es war
so eine Aufbruchsstimmung.
Genau, es war eine Aufbruchsstimmung, überhaupt nicht vergleichbar mit der Bedeutung, die das Thema heute hat.
Okay. Und Wilhelm, du hast dich dem Ganzen eher über so einen Design-Kontext angenähert, aber auch Interesse halber, wie bist du schon in der Biologie, in der Ökologie auf das Thema gekommen, dich so intensiv und auch holistisch mit Zukünften zu beschäftigen? Oder wie ist es bei dir entstanden?
Also mein Zugang zu diesem ganzen Thema von Zukünften, also erstmal fand ich diesen Begriff von Zukünften auch total toll. Ja, als ich den ersten Mal gehört habe, fand ich einfach auch das Wort toll.
Die Vielzahl ist schön, ja.
Ja, also dass es nicht die Zukunft gibt, sondern die Zukünfte. Das war wirklich der Weg vom Design Thinking, von dem ganzen Strategic Design, dass ich mich da eben intensiver mit beschäftigt habe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer was, jetzt in der Ökologie denkt man ja in Szenarien von Abholzung, von Klima, von all den Dingen, die passieren. Also es ist natürlich immer eine Bestandsaufnahme und es ist auch immer ein Blick in die Zukunft. Also das ist ja natürlich, wenn wir jetzt über die Zukunft reden, jetzt Blick in die Vergangenheit, meine Masterarbeit ist auch schon wieder eine gute Weile her. Aber da ging es im weitesten Sinne natürlich auch irgendwie um eine Zukunft. Weil ich fand es auch ganz interessant mit, wie verkauft man irgendwie auch so dieses Thema von Natur. Ich habe das damals über Ecosystem Services, also Ökosystemdienstleistungen, geschrieben mit dem WWF zusammen. Also was ist eigentlich so der Wert von Natur für einen Menschen? So, also, es gibt ja immer diese, jetzt wird es eine Ökologie-Folge. Ja,
nein, nicht schlimm.
Aber trotzdem ganz spannend, ne? Es ist ja häufig so, dass man sagt, Natur ist schützenswert, weil die Natur ist schützenswert. So. Oder und dann bemisst man Sachen wie schlecht ist der Mensch mit einem ökologischen Fußabdruck. Aber man kann das natürlich auch anders erzählen. Welchen Wert hat denn eine Natur für den Menschen? Also zum Beispiel mit Holz kann man es ja ganz leicht bemessen, weil Holz kann man irgendwie verkaufen. Aber
Welchen
Wert hat saubere Luft? Also nichts, bis die Luft nicht mehr sauber ist, bis man sie nicht mehr atmen kann, dann ist sie unbezahlbar. Und das sind natürlich dann auch Zukünfte, über die man sich Gedanken machen muss. Und vielleicht ist das auch eine ganz interessante Brücke über Zukünfte, die man sich Gedanken machen kann, in welcher Zukunft man denn eigentlich leben möchte. Ist es eine, in der man noch atmen kann oder nicht? So. Mhm. Also von daher kommt man ja nicht um dieses Thema drum rum, wahrscheinlich egal, was man macht.
Ja, aber das, was wir ja irgendwie auch probieren, sag ich mal, worüber wir jetzt ja auch schon mit unserem Gast Felix gesprochen hatten, es ist leichter, Themen greifbar zu machen und ihnen auch so ein bisschen die Schwere zu nehmen, wenn man wenn man in Szenarien denkt, wie du gesagt hattest, und wenn man auch probiert, es in Geschichten zu fassen. So, und ich glaube, dass das ein sehr leichter Schritt ist, um sich dem Thema zu nähern. Weil, also wenn ich jetzt mit meinen Studierenden spreche über ihre Zukunft, ihre berufliche Zukunft, so eine der größten Unsicherheiten. Ich habe eigentlich was studiert, dual studiert, sei es jetzt ein Marketingkauffrau, Kaufmann. Und früher war das eine gefestigte Karriere. Und es war klar, ich kann damit, bis ich 60 Jahre alt bin, mein Geld verdienen.
Und manchmal sogar noch länger.
Manchmal sogar noch länger. Aber es ist ein vorgefertigter Weg, den ich gehen kann. Und durch die Entwicklung, die wir jetzt zum Beispiel durch KI haben und durch alle anderen Technologien, werden wahrscheinlich ja viele Berufsgruppen, insbesondere in unseren Branchen, sich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren entweder auflösen, komplett verändern, neu denken. Und es kommt eigentlich keine Berufsgruppe mehr darum herum, sich mit ihrer Zukunft, der eigenen Zukunft, der Zukunft der Branche auseinanderzusetzen. Deswegen die Frage, hast du eine Idee, wie man diesen Zugang dazu und diese eine richtige Leichtigkeit, ist ja immer schwierig, wenn man darüber nachdenkt, Ökologie, die Luft, die wir atmen, es gibt direkt eine Schwere, aber das leichter zu machen, greifbarer zu machen?
Ja, also ich glaube, die Idee von dem greifbar machen ist ein super wichtiger Punkt. Also es geht irgendwie darum, ja einen eigenen Bezug zu einer Zukunft zu bekommen. Also es ist auch leichter, sich eine Zukunft vorzustellen, in der man selber lebt, als zu sagen, die Zukunft, in der wir leben werden, ist schlecht. So. Mhm. Sondern was bedeutet es denn eigentlich für mich? Das ist das eine, also aus einer persönlichen Sicht. Wenn man das Ganze natürlich dann irgendwie auch für Organisationen, Unternehmen denkt, ist es natürlich auch immer eine Frage von der Verortung irgendwie. Oder was ist denn auch eine wünschbare Zukunft, auf die man hinarbeiten möchte, vielleicht auch auf die man hinarbeiten kann. Das ist einfach super viel Unsicherheit. Viele Dinge kann man vielleicht auch gar nicht beeinflussen. Aber manche Dinge kann man halt beeinflussen oder auch auf manche Dinge kann man reagieren. Und ich fand jetzt auch diesen Punkt mit, also weil es natürlich so super allgegenwärtig ist mit KI, irgendwie interessant, weil wir auch immer das Gefühl haben, Zukunft ist technikgetrieben irgendwo. Und das kann natürlich sein, Technik kann ein Treiber sein irgendwo, aber eine Zukunft wird nie allein von Technik bestimmt sein, sondern immer in der Interaktion. Was machen Menschen damit? Was macht das Umfeld damit? Was macht eine Umwelt damit? Was wird eine Politik damit machen? Ja. Also es ist nicht nur so, dass die Zukunft auf uns zurollt, weil KI da ist, sondern wie gehen wir eigentlich damit um? So. Ja. Und das ist natürlich immer auch so eine Frage, mit der wir irgendwie umgehen müssen. Also du hast ja schon gesagt, wir arbeiten in der Strategie. Das ist irgendwie, wir arbeiten irgendwie an Produkten, Services, Experiences irgendwie im Heute und ist immer die Frage, aber wird es relevant sein? Irgendwie wissen wir nichts. Nur Unsicherheit irgendwie. Und wir müssen uns dem immer stellen. Und damit müssen wir irgendwie uns auseinandersetzen. Und ich glaube, da helfen natürlich Bilder, Zukunftsbilder, Geschichten, die wir erzählen können, wünschbare Zukünfte, Zukünfte, die wir nicht wollen. Es gibt ja auch so ein ganz, irgendwie so ein Schaubild, was so ganz prominent ist zur Zukunft, ist dieser Future Cone. Das ist, wir starten im Heute und es geht immer weiter auseinander, weil die Zukunft natürlich immer unschärfer wird. Und das ist auch okay so. Und es geht ja nie darum, eine Zukunft vorherzusagen. Aber es gibt eben verschiedene Zukünfte, auf die wir uns hinentwickeln können, wollen, nicht wollen. Und dazu Bilder, Erzählungen zu finden, ist super hilfreich.
Ich finde ja ganz spannend, wenn wir so in die Science-Fiction-Literatur des letzten Jahrhunderts zurückschauen, dann finden wir einige Dinge, die heute zu unserem täglichen Anwendung gehören, ob das unser Smartphone ist, andere Dinge sind, die wir schon bei Captain Kirk oder irgendwo auf der Brücke gesehen haben. Das heißt, es gab immer schon Menschen, die sich Zukünfte vorgestellt haben, die wir zum Teil jetzt auch sehen. Also Science-Fiction-Literatur ist ein Inspirationsfeld. Wo ziehst du Inspiration her? Was sind deine Quellen, aus denen du Zukünfte entwickelst? Was sind Menschen, mit denen du besonders gern arbeitest? Was für Disziplinen? Typischer Trautmann, drei Fragen in einer.
Ja, finde ich gut. Kann ich mir den Aspekt rauspicken?
Mit dem? Ja, absolut. Deswegen biete ich drei an.
Es ist cool, es ist schön, viel anzubieten. Ich finde das cool mit eben mit diesem Science-Fiction. Ich bin nicht so ein Science-Fiction-Typ, aber ich gucke es mir immer gerne an, einfach aus Interesse. Aber es gibt ja auch diese Disziplin von Design-Fiction, so, die genau das...
Das habe ich noch nie gehört, cool.
Ja, von Design-Fiction, die genau das behandelt auch. Und ist ganz eng verwandt oder fast manchmal synonym zu verwenden, eben mit dem spekulativen Design. Und ich glaube,
das ist auch ein super Wort, spekulatives Design.
Da sind wir nämlich genau in dem Thema drin. Mhm. Also das ist nochmal so eine, ja, auch, ich weiß nicht, ist nicht mehr spartig, ich mag es unglaublich gerne, es ist eine Kategorie aus dem kritischen Design entstanden von Dunn & Raby, die auch ihr Buch war auch der Aspekt von ja, Social Dreaming und eben Design Fiction mit drin. Mhm. So.
Und herrliche Buzzwords.
Alle gut, ich hab alle nochmal mit aufgegriffen. Ja. Genau, und das ist ein Aspekt, der mich total gecatcht hat, weil ich da natürlich meine verschiedenen Sachen eben ganz gut vereinen konnte. Also ich hatte in der Vergangenheit und immer, wenn sich die Möglichkeit ergibt, mache ich das immer wieder gerne im Hochschulkontext, ein Seminar, was hieß Spekulative Zukünfte zu Natur und Mensch, wo ich natürlich meinen ehemals Biologendasein mit einbringen konnte, den Aspekte von der Co-Kreation aus dem Design Thinking kommt, dass man eben co-kreativ über Trends erstmal Zukunftsszenarien baut, als auch, dass es immer dann irgendwie auch eine künstlerische Ausprägung bekommt. Weil im spekulativen Design schafft man Artefakte über die Zukunft, die aus irgendwie vielleicht technologischen Trends kommen, aus gesellschaftlichen Entwicklungen, überspitzt die, schafft eine Erzählung, ein Gegenstand, ein was auch immer, um so ein ganz konkretes, vielleicht auch manchmal unbehagliches, manchmal provokatives Gefühl von der Zukunft zu bekommen und sich damit auseinanderzusetzen, ist das was wir wollen oder ist das was wir nicht wollen und was machen wir damit oder ist es erstmal da und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Mhm. Also es geht darum, in dieser Designform nichts zu schaffen, was irgendwie einen Nutzen hat, sondern also im konkreten Sinne, man macht keine Produkte, die man anwenden kann, sondern man schafft erstmal Ideen. Und wenn man es ganz runterbrechen möchte, geht es darum, so What-If-Fragen, also was wäre, wenn Fragen zu stellen.
Mhm. Und oft hat es ja einfach eine dystopische oder eine utopischen
Charakter. Ja, also es funktioniert natürlich immer gut, wenn es super Ausprägungen hat, irgendwie witzig ist, unterhaltsam eben diese Geschichten hat, super bildlich ist.
Genau.
Apropos bildlich, ich glaube, vielleicht kann ich das machen.
Bitte.
Oskar hat mich gebeten, mit in der Vorbereitung die eine Frage zu stellen, weil ich die
auch an euch alle, die zuhören, stellt euch mal was vor.
Wenn ihr oder wenn du über die Zukunft nachdenkst, an welche Farbe denkst du?
Oh, wow. Hellgrün.
Wow.
Da merkt man, dass der Mann in Umweltwissenschaften promoviert hat. Das ist eine sehr positivistische Einstellung, habe ich selten gehört.
Ja, habe ich auch noch drüber nicht gehört. Das Abgefahrenste war mal. Nee, es ist immer, die Antwort ist blau oder silberblau. Mhm. Es ist immer diese blaue Zukunft. Es ist immer diese technische Zukunft.
Googelt auch mal gern Zukünfte und schaut euch die Bilder von diesen dystopischen silberblauen Städten immer mit diesem geilen Filter darüber an.
Es sind immer auch Geschwindigkeitsstreifen. Es ist immer so ein bisschen Glasfaser. Es ist so
wie Raumschiffe.
Ja, es ist so, wenn man zum Beispiel mal urbane Zukunft, hat man immer diese Geschwindigkeitssachen, sieht so ein bisschen Minority Report mäßig aus. Mhm. Immer so einen, wie so ein Touchscreen, der so zum Leben erweckt worden ist. Mhm. Und dann habe ich mal den Test gemacht. Also ich hatte es mal vor ein paar Jahren so urbane Zukünfte, sah dann genauso aus. Und dann habe ich eine Dolly gefragt, ein AI.
Das ist die Bildgenerierung von ChatGPT, ne?
Ja.
Und urbane Zukunft. Und die war auch blau.
Ja.
Es war genau das Gleiche. Und das sind irgendwie auch so diese Erzählungen, die wir natürlich über Zukünfte haben, die so im Kopf sind, die man natürlich auch brechen sollte.
Um vielleicht eher in eine hellgrüne Zukunft zu kommen.
Und auch irgendwie, um sich da vielleicht auch in anderen Formen mit auseinanderzusetzen.
Absolut, ja.
Ich habe eine Zahl, die mich seit vielen Jahren begleitet, die ich auch in Keynotes und in Trainings immer wieder präsentiere und dann häufig am Anfang immer so ein bisschen also weil ein Mitanbieter von euch, McKinsey, hat diese Zahl mal veröffentlicht vor 6, 7 Jahren, die haben gesagt, die Veränderungen, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, werden 10-mal schneller und in 300-facher Heftigkeit kommen im Vergleich zur industriellen Revolution. Da kann man immer sagen, industrielle Revolution war ja auch lang und da ist auch außer der Dampfmaschine nicht so viel passiert. Aber also das ist so ein Faktor, ich sage dann das Faktor 3000, so haben es wahrscheinlich gemeint, aber es ist eben dramatisch schneller, das kann man sicherlich über die gesamte Menschheitsgeschichte sagen, dass Entwicklungen immer schneller wurden. Aber was ist so dein Bild, wenn es um Zukünfte geht? Wird das alles viel, viel schneller kommen, als sich Boomer und X vorstellen können?
Ich kann Ihnen ja ehrlich gesagt auch nur raten. Und ich bin ja in der glücklichen Position, dass ich ja auch bei dem, was ich mache, es ja nie darum geht, irgendwie Vorhersagen treffen zu müssen. Also es geht ja nie darum, irgendwo. Ja. Also das ist ja, aber ist trotzdem natürlich der, ein ganz interessanter Punkt, weil so Leute wie McKinsey diese Trendreports rausbringen, die natürlich nun ihre Berechtigung haben, ihren Zweck und natürlich auch eine Intention dahinter steckt, eben irgendwie zu sagen, es wird so 3000 Mal schneller und deswegen brauchen wir natürlich auch noch 3000 mehr Berater.
Ja. Also okay, dann passen wir zusammen.
Und so weiter und so weiter. Genau. Und um vielleicht darauf einzugehen, eben was ich ja daran spannend finde, ist eben nicht diese Vorhersagen so zu machen, sondern eben Möglichkeiten auszuloten.
Ja, schön. Also eher qualitativ als quantitativ.
Qualitativ.
Dann haben wir schon mal einen schönen Einflugschneise, wie wir weiterkommen, genau.
Ja, absolut. Und ich finde es auch lustig, nochmal um auf diesen Test kurz zurückzukommen. Bei meinen Studierenden haben auch sehr, sehr viele blau gesagt und fand es auch sehr lustig. Und ich finde, so deine Herangehensweise, die ja zum Teil auch natürlich sehr künstlerisch ist, was vielleicht dann auch für viele Leute eine Hemmung bedeutet, weil sie sich einfach noch nicht auf diese Art mit Zukunft auseinandergesetzt haben. Aber deine Herangehensweise, die wir mal im Workshop hatten, die ich jetzt auch gerne kopiere und fleißig klaue, weil sie einfach so gut funktioniert, einfach mal so eine Pestanalyse.
Jeder
im VWL-Studium mal so gelernt hat.
Diese Pestel oder Steep oder Steep V.
Erklär mal.
Also Steep ist, möchtest du?
Nee, gerne du.
Genau. Das ist, im Prinzip alles ähnlich und Steep steht für Sociological, Technological, Economical, Environmental und Political. Mhm. Und das ist genau diese Sache, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben, dass so Zukünfte. Das ist so ein Klassiker eigentlich, diese Analyse. Aber im Workshop kann man es eben ganz gut machen, dass man dazu brainstormt. Also zu diesen fünf Kategorien, weil man sagt, Technological Trends werden dann irgendwie sein, AI und so weiter.
Umwelt heißt dann, wir müssen irgendwie noch mehr Server bauen und noch mehr Wasser da reinkochen,
genau,
damit das Ganze läuft.
Und dann haben wir dann aber auch so Sachen wie Wohnungsnot, Segregation, Schere, Arm und Reich. Und man muss aber sehen, dass diese fünf Trends irgendwie zusammenspielen. Weil alle Kategorien einen Einfluss auf eine Zukunft haben werden.
Und wenn man die positiven Trends nutzen kann, um die negativen abzumildern, zum Beispiel.
Ja, oder auch einfach ganz wild mischt einfach und zu schauen, so ein Rückgrat für eine mögliche Zukunft hat.
Was bedeutet das? Und das dann eben zu designen, das dann zu gestalten, ob es gemalt ist. Ich mache es jetzt mal mit meinen Studierenden dann mit Lego, mit Naturmaterialien und lass mich da von irgendwelchen Mücken im Wald zerstören. Ich wurde fast von einem Jäger letztes Jahr angeschossen, weil Kaya aussieht wie ein Fuchs und keine Warnweste anhatte. Also alles für die Studis.
Als kleine Interlude, als Zwischenfolge kannst du die Geschichte mal erzählen, die ist wirklich klasse.
Ja. Wie erklärt ihr das einem Boomer? Schwäbischen, das nur rein zufällig genannt, kann auch genauso gut westfälischer Unternehmer sein, so vierte vierte Generation, Maschinenbau, Sondermaschinen, der jetzt irgendwie in die fünfte Generation übergeben will und der hört euch so reden und sagt, okay, aber was habe ich davon? Also wie könnt ihr mir helfen? China, USA, alles ist schwierig. Wie kann ich mit der Denkart meine Firma enkelfähig machen?
Ja.
Also es geht um einen schwäbischen Mittelstandschampion Maschinenbau, der sich
Weltmarktführer natürlich.
Ja. Das sind natürlich alles berechtigte Fragen. Und das klingt erstmal ja auch alles sehr weit hergeholt mit dem Künstler. Weit hergeholt möchte ich nicht sagen, das klingt so negativ. Aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht manchmal ein bisschen verkopft so. Das ist natürlich auch, was wir machen, vielleicht auch was, warum wir das machen, weil es uns auch Spaß macht. Und trotzdem sind natürlich Fragen an die Zukunft für jeden und jede irgendwo wichtig. Und wenn man das jetzt als Maschinenbauunternehmen dann eben macht, kann man, wenn man sich eben Fragen an die Zukunft stellt, wenn man vielleicht zum Beispiel einen Workshop dazu macht, mit eben allen Leuten, die da auch teilnehmen sollten und nicht nur denen es gehört und die was sonst zu entscheiden haben, sondern die dann eben, ja, dass man da Partizipation hat, dass man eben Co-Kreation hat, dass man eben so reinkommt, eben zu schauen, was sind denn mögliche Zukünfte, einmal auf die Welt gesehen, mit China, mit Energie, mit all den anderen, und wie können wir uns da drin verorten und was ist vielleicht eine Zukunft, an der wir mitgestalten wollen, welche Rolle können wir da spielen und welche Schritte können wir denn jetzt im Heute schon nehmen, um dahin zu kommen. So, das ist vielleicht so ein bisschen diese Visionsarbeit, die man machen kann, aus einer strategischen Richtung. Und das ist natürlich was ganz Konkretes, was vermutlich jedes Unternehmen machen sollte, auf eine Vision hinzuarbeiten. Gleichermaßen, wenn man über so Szenarien nachdenkt, kann man natürlich auch über Chancen und Risiken nachdenken. Also was wäre denn, wenn das so wird? Und wie wäre das, wenn es denn anders ist? Und was bedeutet das für uns? Und das ist auch was ganz Konkretes. Und das ist dann gar nicht mehr so weit in der Zukunft und so abgehoben. Und es ist ganz konkret zu schauen, was bedeutet das denn jetzt für unsere, weiß nicht, Schraubenproduktion im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich, wenn man über Zukunft nachdenkt, sei es jetzt spekulativ, in welcher Form auch immer, geht es ja nie um die Vorhersage. Sondern es geht ja auch darum, zu überlegen, was ist uns denn wichtig und was ist uns im Heute wichtig. Weil wenn man über die Zukunft nachdenkt, ist es ja immer der Standpunkt von heute. Der wird sich nicht ändern. Deswegen geht es eigentlich viel mehr um das Heute, um Werte von heute, um Strömung von heute, als das, was in der Zukunft sein wird.
Das heißt, die Zukunft nutzt ihr als auch Kopföffner, dass man einfach in Tagesproblemen, in Taktiken, in Kurzfrist- und vielleicht mittelfristigen Strategien einfach anders rangeht, als man, wenn man immer hier, das ist mein Plan, 10% mehr jedes Jahr, also nicht Plan fortschreiben, sondern out of the box und so eventuell auch auf Disruptionen
zu kommen. Genau, ich glaube, das ist so wirklich eine große Überschrift, die man machen kann. Auch jetzt in meiner Arbeit ist es weniger jetzt so Schritt für Schritt, Plan, Roadmap, KPI, sondern in dem allem, was ich gemacht habe, ist es wirklich häufig ganz am Anfang von einem Prozess Möglichkeiten auszuloten. Das ist ja schon mal einmal das, was mit Design Thinking gut funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Schritt weiter, wenn man jetzt über diesen Begriff von Futures Thinking nachdenkt, dass man die Angel so gesehen, es gibt auch diesen schönen Begriff von Future Fishing. So. Also, dass man diese Angel sehr weit auswirft, zu schauen, wo man landet und das Ganze dann auch wieder irgendwie ins Heute zurückholt.
Okay, sehr schön. Das ist eine schöne Metapher. Ja.
Und ich finde gerade, dass am Anfang wirklich auch alle mit einzubeziehen, ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die viele Mittelständler haben. Da lernen wir ja schon von Unternehmen wie Toyota mit einer gesunden Fehlerkultur im Unternehmen, beziehungsweise wenn alle mitgestalten dürfen und auch Zukunft und Innovation mitgestalten dürfen. Logischerweise wissen die Leute, die am Band die Schrauben pressen, am besten, wie man das vielleicht optimieren könnte. Und nicht die Leute, die seit 30 Jahren irgendwo anders, vielleicht im ganz anderen Gebäude, sich um andere Themen kümmern. Und ich glaube, genau da liegt dann auch die Magic des Ganzen, dass man mit unterschiedlichen Gedanken Zukünfte entwickelt, die natürlich in der Form vielleicht nicht existieren werden, aber auch dahin führen zu den Zukünften, die wir uns auch wünschen und wo wir gemeinsam darauf hinarbeiten wollen, was ja auch wieder zu einer Vision führen kann, wo wir oft drüber gesprochen haben, wie wichtig das für Unternehmen nach wie vor ist, dass sie eine klare Vision haben und ein Zielbild und das ja immer noch nicht selbstverständlich ist in deutschen Unternehmen und in den meisten Unternehmen, dass das eine wirklich klare Vision gibt. Also, was ich persönlich ein bisschen was traurig finde, wenn ich mir jetzt anschaue, wie haben letztes Jahr meine Studentinnen diesen Workshop, den ich mit ihm gemacht habe, was waren da die Visionen? Und dieses Jahr, es war trotzdem beides mal super, super schön, aber ich habe das Gefühl, dass nochmal eine ordentliche Pessimismuskeule im letzten Jahr mitgekommen ist. So. Mhm. Und deswegen auch da wichtig einfach für, sei es Lehrkräfte, sei es Manager, zu verstehen, wie ist die Lage der Nation, weil wenn wir es nicht schaffen, junge Menschen zu empowern und genau mit sowas, wie stellen sich junge Menschen die Zukunft vor, wenn da schon die Aussichten so düster sind, machen wir etwas komplett falsch. Also aus Unternehmenssicht, aus politischer Sicht und aus gesellschaftlicher Sicht, weil das ist, was unser Land am Laufen halten wird. Ja, und ich bin gespannt, wie ich es die nächsten Jahre sehen werde, aber mir hilft es sehr gut zu verstehen, wo sind wir eigentlich gerade, was wünschen sich die jungen Menschen, die jetzt gerade wirklich voll ins Berufsleben starten Genau, also für mich persönlich ist es ein Tool für ganz viele Dinge, mhm. sei es Emotionen mhm. einzufangen, sei es einen holistischen Blick eben auf die Zukunft zu haben, Szenarien zu bauen. Und ja, also Wilhelm, was ist so dein Gefühl? Du hast ja auch schon vorher in selbstständiger Arbeit, glaube ich, mit den unterschiedlichsten Unternehmen an Zukünften gearbeitet. Was ist so dein Gefühl, ist neben unserem WhatsApp-Channel da beizutreten?
Ganz wichtig.
Ganz wichtig, die beste...
Wir verlinken ihn natürlich in unseren Shownotes.
Ganz wichtig. Der beste Weg, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder reinzustarten, wie man sich als Unternehmen Zukünften öffnen kann und sie vielleicht besser verstehen kann.
Also natürlich jetzt aus einer beruflichen Sicht hätte ich natürlich gesagt, man...
Just call me.
Genau. Ja. Das ist natürlich ein... Ja, ich bin schon, also dass man es mit so einem Workshop auch einfach ganz gut machen kann. Also ich glaube, auch selbst wenn es nicht benannt ist, also so ganz allgemein, selbst wenn es nicht benannt ist, jetzt sich so Gedanken über deine Zukunft zu machen, machen sich ja alle irgendwie Gedanken über die Zukunft, sei es gesund oder ungesund. Das kann ja auch, es ist ja auch der absolute Gegensatz, immer zu sagen, man denkt in die Zukunft von im Hier und Jetzt zu sein. Und das weiß man ja auch, dass das jetzt vielleicht auch nicht der richtige Weg ist. Und darum soll es auch nicht gehen. Es geht ja auch darum, irgendwie vielleicht Klarheit über einen Heute zu bekommen, zu schauen, wo man dann hin will. Deswegen würde ich eigentlich fast ausschließen, dass man sich noch gar keine Gedanken über die Zukunft gemacht hat, egal was man macht. So. Von daher ist dieses Thema wahrscheinlich niemandem so richtig fremd.
Ja.
Wenn man das methodisch machen möchte, dann sollte man das auch mit Methoden machen. Das kann man über Sprints, Projekte, Workshops, wie auch immer machen. Ist natürlich die Frage, was ist so das Ziel von dem Ganzen. Deswegen muss man das natürlich irgendwie auch abklären. Ist das mit einer Organisation, die irgendwie unternehmerisch tätig ist, die eigentlich als NGO agiert? Ich glaube, das ist dann wirklich so Arbeit, die man dann auch also im Arbeitskontext hat. Also von daher kommt es immer darauf an, was ist das Ziel, aber, und das ist jetzt meine persönliche Sicht da drauf, ich finde es gut, verschiedene Perspektiven an den Tisch zu bringen, zu sagen, es gibt kein richtig und kein falsch, man macht das Ganze ko-kreativ, man hat einen Prozess, man ist in so einem Modus, der und mein Hintergrund eben auch so Design Thinking mäßig angelehnt ist, Timeboxing, Hands-on, Show-Don't-Tell. Man hat was gebaut in irgendeiner Form auch immer. Für jetzt Unternehmenskontext sehe ich das schon so, dass alle Leute ja irgendwie auch gestalterisch tätig sein können. Mit Materialien aus dem Wald, wenn der Förster einen lässt.
Sonst immer wieder auch Lego Serious Play.
Oder mit Lego oder wie auch immer. Und dann hat man eine Grundlage, über die man sprechen kann. Wenn das jetzt mit Studentinnen zusammen ist, dann funktioniert sowas natürlich super gut über so spekulative Zukünfte, weil das eben Leute sind im Design, die da vielleicht ein bisschen mehr Design-Proficiency haben.
Würdest du, wenn Unternehmen sich diesem Thema nähern, empfehlen, dass die sich auch früh externe Perspektiven, Kunden, potenzielle Kunden, andere Stakeholder, Politik, sowas mit reinholen? Oder sagst du, nee, wenn man anfängt, kann man das auch wunderbar erstmal in der eigenen Suppe kochen?
Ich finde das ehrlich gesagt cooler, wenn man es selber macht. Also
gar nicht so sehr draußen guckt.
Genau, also weil diese Draußenperspektiven gibt es ja unglaublich viele. Ja. Also wir hatten ja schon dieses Thema von diesen ganzen Trendreports, die dann auch, welche Farbe haben die vornehmlich, vermutlich auch silber-blau Geschwindigkeitsstreifen, was ja auch okay ist. Und die haben natürlich immer ihre eigene Perspektive, auch viel richtig, viel Research, aber da kommt natürlich super viel Information schon von außen und man ist immer in der Situation, dass man nicht Expertin dann ist, sondern es gibt immer Leute, die wissen schon besser. Und wenn man sich selber damit auseinandersetzen möchte, dann macht man das. Verschiedene Perspektiven aus sich selber heraus und dann kann man ja auch vielleicht klarer kriegen, was ist uns denn eigentlich wichtig und wo möchten wir denn hinsteuern? Deswegen, und da auch hier gibt es vermutlich kein richtig und kein falsch, aber mein persönliches Gefühl wäre, es ist vielleicht schöner, das erstmal für sich selber klar zu bekommen, weil Noise und Void und all die Dinge gibt es natürlich genug. Aber Inspiration hilft natürlich immer, auch unübliche Inspiration, subjektive, punktuelle, Das ist natürlich immer was, was hilft. Mhm. Aber ich würde es jetzt nicht so machen, dass man das so super strategisch sagt, okay, wir müssen uns jetzt mit der Zukunft auseinandersetzen. Deswegen fragen wir jetzt 3000 McKinsey-Berater.
Also die Zukunft will ich nicht haben.
Nein, ich habe die... Ich zitiere Mark Zuckerberg nicht oft. Es gibt so zwei, drei Sachen, die ich ganz cool fand, die er gesagt hat. Was ich sehr interessant fand, als er damals Oculus Rift gekauft hat, hat er, glaube ich, jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin dort das Buch Ready Player One geschenkt. Mhm. Also ich finde sowas spannend, wenn ein Unternehmer das Gefühl hat, es gibt hier so eine Inspirationsquelle, möchte ich irgendwie gerne, dass alle meine Leute das mal gelesen haben, um zu sehen, was geht eigentlich in meinem Kopf vor. Das fand ich ganz spannend. Aber ich kann das gut nachvollziehen, was du an Perspektiven da gebracht hast. Ich würde trotzdem gerne, also wir sind ja schon fast, gehen ja schon fast auf die Zielgerade, die Umweltperspektive nochmal holen, weil die Chance mit einem Zukünftegestalter, der ein naturwissenschaftlichen Background hat, zu sprechen, die habe ich nicht jeden Tag. Das ist eine ganz tolle Mischung. Was sind so die positiven Geschichten, die du dir über die Zukunft erzählst im Zusammenhang mit unserer Natur? Weil es gibt ja ganz viele schlimme und schlechte, und jetzt nach der Klimakatastrophe habe ich gelernt, ist die Biodiversitätskatastrophe, die uns droht, vielleicht die noch viel schlimmere. Mhm. Also ich kenne diese ganzen Horrorszenarien. Was sind deine Geschichten, die dich abends gut einschlafen lassen? Oder hast du vielleicht eine Geschichte oder eine, an der du uns mal teilhaben lassen kannst?
Es fällt mir natürlich auch schwer, muss ich sagen. So mit all den Themen, die uns umgeben, die dann manchmal lauter, mal leiser werden. Und also auch gerade dieser Begriff von der Biodiversität, das ist ja in der Biologie, ist ja natürlich dann immer allgegenwärtig, und der rückt ja jetzt immer mehr in den Vordergrund. Und wenn man sich dann damit ja natürlich nochmal genauer beschäftigt, ist das auch, ja, wie du sagst, schlimm. Ich weiß nicht, ob ich so wirklich Geschichten habe dazu, die dann auf die Zukunft abzielen, weil das natürlich dann auch immer jetzt so im Hier und Jetzt sind und dann natürlich auch Arbeit ist, die so im Heute passiert. Aber trotzdem gab es ja oder gibt es auch dieses Seminar, hieß Zukunft zu Natur und Mensch, und da sind ganz, ganz viele Geschichten entstanden. Mhm. Und die waren zum Teil auch wirklich sehr, sehr schön. Also dann gibt es da Zukünfte, die im spekulativen Sinne nur aus Algen bestehen. Also dass man diese Kraft von Algen nutzt und eine Zukunft komplett aus Algen aufbaut. Wir sehen ja schon...
Für Nahrung, Energie,
Baustoff. Also weil es gibt ja bei Fraunhofer viel Research dann auch eben zu, was man eben auch aus Algen machen kann. Und das wird so nicht funktionieren. Und das ist natürlich die komplette Übertreibung. Aber wenn man das weiterdenkt, kann man da vielleicht einen Funken drin finden. Und wenn man ja dann auch über diese Science-Fiction, Design-Fiction-Sachen nachdenkt, gibt es ja häufig auch so Zukünfte mit so Objekten, die dann Menschen irgendwie tragen müssen, weil die Zukunft dermaßen verödet, dass wir dann irgendwie externe Beatmung irgendwie sowas brauchen, dass Mad Max super dystopisch dann aussieht. Eine Gruppe von Studierenden, die sie super gut im so Gestalten von so Schmuck und CGI waren, die haben da so ganz schöne Objekte draus gemacht, um das so umzudrehen, so diese Erzählung von, das wird so schlimm, und haben dann so...
Oder Make It Fashion.
Make It Fashion, aber so ganz rituell und dann so Objekte aber gemacht, die dann so das umdrehen, dass man dann CO2-positiv sind. Und das sind natürlich nicht Erzählungen, die so funktionieren. Und es wird auch nicht so sein, dass das klappt, weil das nicht echte Objekte sind und nicht echte Produkte. Aber es sind natürlich Geschichten, die man erzählen kann, und die sind unglaublich schön. Oder auch eine Studierendengruppe, die so darauf hinwirken wollte, dass diese Trennung, die wir ja zwischen Natur und Mensch haben, die mehr und mehr passiert. Also wir haben ja diese Idealisierung von der Natur, so was ganz, ganz Hohes, und gleichzeitig entfremden wir uns dann immer mehr davon, wie man denn eben solche Geschichten wieder zurückbekommt. Mhm. Und ich weiß nicht, eine Geschichte, die ich auch noch ganz gerne erzählen würde, weil es... auch den Podcast, den ich von euch mit Felix gehört habe, zum Thema auch Diversity. Eine Gruppe von Studierenden haben sich damit auseinandergesetzt. Das Projekt hieß XXYNA und das stand dann für die Chromosomen XXYNA not available, wo es darum ging, dass man Research aufgegriffen hat, dass man Spermien, Eizellen umprogrammieren kann, eben wieder in das andere und in Richtung Selbstbefruchtung und all die Dinge. Und das fand ich super smart, mit diesen Begriffen zu spielen, mit XXY not available, eben in so eine Zukunft zu schauen, die so dermaßen übertrieben genderfluid ist, dass das so von einer, genau, das ist basiert auf einer Xena-Koralle, die das eben schon so macht, dass wir so alle so ein koralliges Leben führen, hin zu einer Natur, was keine Geschichten sind, die wir ihm heute erzählen, um vielleicht auf deine Frage einzugehen. Aber das, was eben ich mit so spekulativen Erzählungen mache, die dann trotzdem vielleicht darauf hinzählen, was wollen wir eigentlich? Mhm. Und das, was dann eben passiert ist, was ihm heute dann doch wirklich gemacht werden muss.
Vielleicht ist das jetzt nochmal der richtige Zeitpunkt, um auf euren WhatsApp-Channel hinzuweisen. Vielleicht könnt ihr den nochmal erklären, weil genau diese Art, diese spielerischen, ihr wollt nicht den 138.000. Trend-Report machen, sondern ihr wollt durch sehr Storytelling-artige Formate ja den Leuten Gedanken näher bringen, Ideen näher bringen. Vielleicht erzählt ihr das nochmal kurz.
Ich habe jetzt schon super viel geredet.
Ja, du bist der Gast. Also genau, Studio Weather ist eben daraus entstanden, dass wir uns wöchentlich genau solche Szenarien basierend auf dem, was wir so lesen. Wenn wir zum Beispiel lesen, wow, es gibt irgendein Startup, das es schafft, in der Bäckereibranche 90% weniger Abfälle zu kreieren, ob das jetzt so ein gutes Datenmodell oder KI ist, darüber können wir insgesamt gerade streiten. Aber einfach eine schöne Nachricht, eine positive Nachricht und man kann auch ein lustiges Wortspiel daraus machen. Bäcker AI, Bäckerei, haha. Dachten wir uns, okay, perfekt, darüber schreiben wir jetzt mal so einen kleinen Artikel und probieren eben genau solche Geschichten. So, klar gibt es viele Probleme und eventuell wird in 5 Jahren alles, was wir bestellen, uns nur noch per Drohne geliefert. Aber was passiert, wenn eventuell es trainierte Adler gibt, die diese Drohnen abfangen, das gibt es ja jetzt schon, werden ja auch Tiere viel im Krieg eingesetzt, von Piraten, die halt deine Amazon-Bestellung kapern wollen und da vielleicht wieder eine ganz andere Verbindung zwischen Mensch und Natur entsteht und ein ganz neuer Berufszweig mit trainierten Adlern.
Die Eagle Pirates.
Die Eagle Pirates, genau. Also das sind die Gedanken, die wir uns machen, immer basierend auf irgendwelchen Studien und Trends, Entwicklungen, Signalen, die wir so auffassen, möglglichst, ja, lustig und kurzweilig verpackt in einen sehr für uns ästhetischen Background mit sehr schönen Bildern und musikalischen Untermalung von Wilhelm. Super. Und dem Ganzen so ein bisschen dieser ultraschnellen Entwicklung, die wir haben, ja, so ein bisschen die Schwere zu nehmen. Wir wollen auch, da wir uns da so ein bisschen als Trend-Forecasting-Studio sehen, deswegen Studio Weather, überlegen wir natürlich auch, wollen wir unsere eigene Iteration eines Trend-Reports vielleicht nächstes Jahr mal rausbringen. Also wenn euch sowas interessieren würde, ja. Wir werden es so oder so machen, aber
wir arbeiten wirklich, genau wie Oskar es gesagt haben, super subjektiv und explorativ. Uns laufen ja immer irgendwie Themen vor die Füße, wenn man das so sagen kann. Und wir probieren die so in 37 Sekunden aufzuarbeiten, sodass man wirklich reingesogen wird mit Bild, Text und Ton,
und dass es kurzweilig ist. Wenn man jetzt, bevor wir die letzte Frage stellen, nochmal Oskar, um auch das aufzugreifen, was du gesagt hast, wo wir noch nicht gar nicht so drauf eingegangen sind, die Pessimismus-Schub, den du spürst bei deinen Studierenden. Wenn wir uns jetzt mal zwei Zukunftsdenker, die ich sehr schätze, angucken. Harari, der jetzt auch gerade wieder zum Thema AI sehr dystopische Dinge schreibt, versus Rutger Bregmann, der mit im Grunde gut ein positives Menschenbild gezeigt hat, ne, der in verschiedensten Wissenschaften nachweist, dass der Mensch gut gemeint ist, auch ganz gut erklärt, warum es trotzdem auch Leute gibt, die schlechte Dinge machen. Eher Team Bregmann oder eher Team Harari, ihr beiden?
Ja, also ich glaube ja, das, was wir auch mit bei Aurora besprochen hatten, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und ich glaube, das ist das, was sich durchs Menschliche durchzieht. Aber trotzdem probiere ich natürlich, mich am Licht zu orientieren, wie so eine gesunde Motte.
Damit der Schatten unter Kontrolle bleibt.
In der Hafen City, genau. Und ja, man muss sich halt seine, seine Inseln suchen. Und deswegen, man sieht jeden Tag, wozu der Mensch imstande ist. Man sieht aber auch jeden Tag, also sowohl auf die gute als auch auf die schlechte Art. Und da ich ja auch als Wirtschaftshistoriker natürlich die Bücher von Harari sehr schätze, halte ich es doch für schwierig, Geld damit zu verdienen, so dystopische Zukünfte zu malen, wenn man eigentlich ein so begnadeter Denker ist. Deswegen auf jeden Fall eher Team Breckmann.
Ich habe auch das Gefühl, dass das Dystopische auch leichter ist. Mhm. Also es erzählt sich leichter, die Ästhetik ist cooler. Ja. Ich merke das auch, ne, in der Gestaltung, wie es, man kann ja auch schwer so positive, wünschbare Zukünfte irgendwie auch gestalterische Mittel finden, die dann nicht so kitschig sind. Ja, ja. Und allein diese Ästhetik ist ja im Dystopischen viel, viel einfacher. Mhm. Und trotzdem vielleicht das, sich diese Herausforderung zu nehmen, auch wenn mir diese Ästhetik ja gefällt und die Geschichten gut sind, finde ich es auch vielleicht ein bisschen, sollten wir es uns nicht so leicht machen und dann irgendwie auch gucken, auf wünschbare Zukünfte hinzuarbeiten.
Auch wenn es nicht so cool ist.
Also auch wenn es nicht so cool ist.
Ohne politische Botschaft, Team Hope und nicht Team 4.
So, und jetzt, da wir zum Ende dieses Podcasts kommen, wird wahrscheinlich mit Abstand der längste, den wir je aufgenommen haben. Deswegen ist es mir,
könnte sein.
Es ist mir eine Ehre und Freude, dass das mit dir ist, Wilhelm. Wir können, glaube ich, nicht mit unseren klassischen 8 bis 200 Tipps, die Leute jetzt auch noch nach diesem sehr intensiven Gespräch hinaus senden. Aber was wären so deine 2, 3 Literaturtipps, wenn sich die Leute noch mehr in dieses Thema einlesen wollen, um damit mal zu starten, weil es ja einfach eine große Komplexität hat? Klar, sie müssen erstmal Studio Weather abonnieren und kommen dann auf den Geschmack, aber was kommt danach?
Genau, das wären mal die 2 Tipps, genau. Also Tipp 1 ist Studio Weather über das wirklich ein bisschen unkonventionelle Format von einem WhatsApp-Channel, weil man das einfach mal ausprobieren kann. Und mein 2. Tipp ist dann wirklich Dan & Raby zum spekulativen Design, weil einfach sehr viel...
Ist das ein Buch oder Artikel? Oder?
Das ist ein Buch von 2010, glaube ich, aus dem kritischen Design eben entstanden. Genauer Titel könnt ihr ja auch nochmal in die Shownotes packen, aber es ist dann Design, Fiction and Social Dreaming.
Schön.
What an end.
Ja, what an end. Schön. Dann,
vielen Dank, Willem.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte ehrlich gesagt noch, jetzt bin ich drin.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Nochmal.
So, komm, Oskar, jetzt in die Küche und kochen. Nein, jetzt, leider nicht.
Haben wir da noch eine sehr intensive Woche vor uns, Willem. Wir sehen uns morgen in der Bar. Es war ein absolutes Fest und ja, wir danken euch fürs Zuhören. Und wenn ihr ähnlich interessante Menschen kennt wie Wilhelm, die mit uns mal sprechen sollten, ich wäre sehr dankbar darum. Und ansonsten suchen wir sie uns weiter so. Wünschen euch eine wunderschöne Woche und freuen uns über euer Feedback. Jede 5-Sterne-Bewertung, schon über 80 jetzt, das hilft uns natürlich, diesen Podcast weiterzuführen. Und ja, in dieser Economy muss man schauen, wo man bleibt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche.